Seit dem 24. April 2021 gilt er also, der Bundeslockdown, beziehungsweise, wie die Regierung so gerne sagt, die Bundesnotbremse. Kanzleramtsminister Helge Braun, die rechte Hand von Frau Merkel, stellte am 5.5.2021 fest, dass die Bundesnotbremse wirke und einen positiven Effekt auf die Inzidenzzahlen habe. Ohne solche weitreichenden Einschränkungen der Grundrechte vieler BürgerInnen, immerhin gilt diese Bundesnotbremse in dem übergroßen Teil der bundesdeutschen Landkreise, Grundlage für die Entscheidung, ob die Bundesnotbremse greift oder nicht, sind die vom RKI veröffentlichten 7-Tage-Meldeinzidenzen. Kanzleramtsminister Braun verteidigte am 5.5. auch die Tatsache, dass die 7-Tage-Meldeinzidenz des RKIs als einziger Parameter für die weitreichenden Entscheidungen herangezogen wird. Seiner Ansicht nach ist es der beste Parameter, um die epidemiologische Lage abzuschätzen. Um diese Aussage zu beurteilen, müssen wir uns zunächst mit dieser 7-Tage-Inzidenz beschäftigen. Im Rahmen einer Epidemie besteht die Schwierigkeit, überhaupt passende Daten und Informationen zu gewinnen, um die Infektionslage und die Ausbreitung bzw. den Rückgang des Krankheitsgeschehens abschätzen zu können. Hierzu sind in der Medizin im Wesentlichen zwei Größen eingeführt. Das eine ist die sogenannte Inzidenz. Hiermit verbindet man die Zahl der Neuerkrankten oder bei infektiösen Erkrankungen der Neuinfektionen innerhalb einer Bevölkerungsgruppe bezogen auf einen Zeitraum. Normalerweise wird dieser Zeitraum von einem Jahr gewählt und wir wollen uns jetzt an einem einfachen praktischen Beispiel anschauen, wie sowas funktioniert. Nehmen wir an, auf einer Südseeinsel mit 1500 Einwohnern soll festgestellt werden, wie viel Neuerkrankte an Diabetes pro Jahr dort auftreten, dann ist das relativ einfach machbar. Die Forscher müssen die Bevölkerung untersuchen und im Abstand von einem Jahr nachprüfen, wie viele zusätzliche Diabetesfälle aufgetreten sind. Den Ausgangswert, also das, was praktisch bei der ersten Untersuchung auf Diabetes festgestellt wird, diese Rate nennt sich Prävalenz, das heißt die Erkrankungen, die schon da sind. Damit haben wir den zweiten epidemiologischen Begriff erklärt. Und nach einem Jahr könnten in unserem hypothetischen Beispiel eben die 1500 Bewohner dieser Insel wieder untersucht werden. Und dann würde sich eine Inzidenz, nehmen wir mal an, unsere Südsee-Insulaner ernähren sich gesund von vielleicht 0,5% auftreten. Für die Betrachtung einer dynamisch sich entwickelnden epidemiologischen Lage ist eine solche Einjahresinzidenz nachvollziehbarerweise untauglich. Deswegen wurde ein deutlich kürzerer Zeitraum gewählt, nämlich die sogenannte 7-Tage-Inzidenz. International wurde über einen längeren Zeitraum auch mit einer 14-Tage-Inzidenz gearbeitet. Im Verlauf der Corona-Pandemie hat sich hier auch der 7-Tage-Inzidenz Standard durchgesetzt. Der 7-Tageswert garantiert eine gute Aktualität und gegenüber dem reinen Tageswert ist er nicht so sehr von Zufälligkeiten der Registrierung und der Testung abhängig. Die Problematik besteht darin, dass es nicht möglich ist, einen einigermaßen realistischen 7-Tages-Inzidenzwert für ein Land wie Deutschland zu bekommen. Dazu später mehr. Kurz zum sogenannten R-Wert. Dieser Wert wurde ja anfangs der Pandemie durch alle medialen Kanäle gepeitscht und Politikerinnen und Journalistinnen übten sich im Verständnis von exponentiellem Wachstum, welches glücklicherweise bei der Pandemie niemals aufgetreten ist. Dieser R-Wert oder Reproduktionswert ist ein Maß für die Geschwindigkeit der Ausbreitung einer Infektionserkrankung. Er findet sich heutzutage kaum noch in den Medien. Das liegt daran, dass er in dem momentanen Stadium der epidemiologischen Lage keinen großen Aussagewert besitzt. Der R-Wert schwankt seit Monaten ein wenig um die 1 herum, weshalb hieraus keine wesentlichen Signale für die Beurteilung der aktuellen Lage abzugeben sind. Hinzu kommt, dass der R-Wert ein noch abstrakterer Wert wie die gleich zu betrachtende 7-Tages-Inzidenz ist. Nachvollziehbarerweise lässt sich ein R-Wert nicht messen, sondern er wird über verschiedene Variablen berechnet. Da gehen sehr viele Unsicherheiten mit ein, sodass die Aussagekraft des R-Werts auch auf der Grundlage seiner Berechnung sehr begrenzt ist. Insofern ist der Umstand, dass sowohl in der fachlichen als auch politischen Diskussion die Bedeutung des R-Werts stark in den Hintergrund getreten ist, nachzuvollziehen. Aber kommen wir jetzt zum Hauptwert der Inzidenz, die einzig entscheidende Größe für politisch-gesellschaftliche Entscheidungen großer Tragweite ist. In unserem hypothetischen Südsee-Eiland mit seinen 1500 Einwohnern könnten wir rein theoretisch die Bevölkerung jeden Tag testen und dann wäre es möglich, eine realistische Verlaufskurve der Inzidenz zu führen. Dieses Vorgehen ist in Deutschland nicht durchführbar, weshalb eine nicht ganz unproblematische Hilfskonstruktion zur Anwendung kommen muss. In die amtlich gültige und über Lockdown oder nicht entscheidende Inzidenzzahl gehen die beim RKI zu einem jeweiligen Tag gemeldeten Fälle ein. Diese Festlegung für diesen Opus Moderandi lässt sich an unterschiedlichen Punkten kritisieren. Insgesamt scheint sie jedoch für die komplexe Aufgabenstellung eine sachgerechte Operationalisierung zu sein. Zumindest sind keine besseren Alternativen im Moment erkennbar. Schwierigkeiten in diesem Vorgehen entstehen durch den sogenannten Meldeverzug. Das heißt, es braucht eine gewisse Zeit, bis jemand, der als krank getestet wurde, dann auch beim RKI gemeldet wird und damit dann an diesem verspäteten Tag in die Statistik eingehen kann. Diese Verschiebungen betreffen vor allen Dingen Wochenenden oder die verlängerten Feiertagsphasen wie Weihnachten oder Ostern. Manchmal fällt, wie vor einiger Zeit, einfach auch ein Server eines ganzen Bundeslandes, hier des besonders großen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, aus, was ebenfalls dann zu Verschiebungen führt. Dennoch ist innerhalb des gewählten 7-Tages-Inzidenz-Meldeansatz festzustellen, dass diese Verschiebungen sich letztendlich statistisch ausmitteln bzw. in ihrem Aktualeffekt auch zuordnen lassen, sodass sie eine gewisse Einschränkung der Aussagekraft des Wertes zwar bewirken, das Konzept aber nicht grundsätzlich in Frage stellen. Dass allerdings solche Aspekte von Meldeverzug und Serverausfällen durchaus manchmal interessante und zu berücksichtigende Veränderungen ergeben, werde ich am Ende des Podcasts noch an einem aktuellen Beispiel zeigen. Sehr viel problematischer an dieser alles entscheidenden Kenngröße des Standes der Pandemie ist der Umstand, dass die Zahl der täglich zu registrierenden neuen Krankheitsfälle erheblich vom Ausmaß des Testens und der Art und Weise des Testens abhängt. Wir hatten es bereits ausgeführt, idealerweise könnten alle Menschen eines bestimmten Gebietes komplett und jeden Tag getestet werden. Dies ist in der Realität nicht durchführbar. Daher wird immer nur ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung zu einem Zeitpunkt einen Test durchführen können. Um diesen Zusammenhang zu verstehen, begeben wir uns wieder auf unsere hypothetische Insel und gehen davon aus, dass 150 Tests am Tag machen können. Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass 10% unserer Bevölkerung real tatsächlich infiziert ist, also 150 Personen. Wenn wir nun 150 Tests pro Tag durchführen können, werden wir in unserer Stichprobe 15 positive Tests erhalten, also eine Inzidenz von 15. Wenn wir 300 Tests durchführen, steigt die Inzidenz auf 30. Wenn wir 450 Tests durchführen, steigt die Inzidenz auf immerhin schon 45. Es wird deutlich, die Inzidenzzahl, die so bestimmt wird, hängt zunächst einmal davon ab, wie viel ich teste. Dieser Zusammenhang hat sich sogar bis zu den politischen Entscheidungsträgern emporgearbeitet. Als vor 2 Wochen der österreichische Bundeskanzler Kurz Lockerungen in Österreich in Aussicht stellte, bei einer Inzidenzzahl von etwa 250, und darauf angesprochen wurde, dass in Deutschland bei einer Inzidenz von 150 gerade Verschärfungen der Maßnahmen beschlossen werden, erwiderte er darauf, das sei deswegen möglich, weil in Österreich so viel getestet wird. Er wollte damit ausdrücken, dass die österreichische Inzidenzzahl auf einer anderen Testbasis beruht und damit die österreichischen 250 etwa den deutschen, sagen wir 120, entsprechen. Eine weitere Schwierigkeit besteht nicht nur in der Anzahl der Tests, sondern auch unter den Bedingungen, unter denen ein Test durchgeführt wird. Für unsere erste Überlegung sind wir davon ausgegangen, dass wir eine repräsentative zufällige Stichprobe der Inselbevölkerung testen. So wird jedoch in nahezu keinem Land vorgegangen, sondern es gibt bestimmte Kriterien, wann ein Test durchgeführt wird. Aktuell ist zum Beispiel mit Einführung der Selbsttests ein vorgeschalteter Filter aktiv. In dem Moment, wo der Schnelltest positiv anspricht, wird ein PCR-Test empfohlen bzw. angeordnet. Wenn ich jetzt meine 150 Tests, die ich für die Insulaner im ersten Ansatz habe, dafür verwende, sie nur denjenigen zu geben, die einen positiven Schnelltest hatte, werde ich eine wesentlich höhere Inzidenzzahl bekommen. Wahrscheinlich wird die Inzidenz nach so einem Pre-Screening, also einem Vortest, um die 80 bis 90 liegen und damit deutlich höher als bei den vorgenannten zufälligen Tests. Ich könnte jetzt noch weitere Einflussfaktoren auf diese 7-Tage-Inzidenz anhand des Testvorgehens darstellen, will es aber aus Zeitgründen nicht tun. Ich hoffe, es wurde deutlich, dass diese 7-Tage-Inzidenz kein in sich feststehender Wert ist und daher auch in seiner Aussagekraft variabel. Die 7-Tage-Inzidenz ist also kein unproblematischer Wert und es ist fraglich, ob es sinnvoll ist, diesen Wert als einziges Kriterium für sehr weitreichende Entscheidungen und Einschränkungen der Bevölkerung zu nehmen. Es wurde bereits diskutiert, ob nicht besser die Zahl der belegten Intensivbetten eine Kenngröße sein könnte, die durch weniger Zufälligkeiten und Unwägbarkeiten beeinflusst wird. Obwohl die Zahl der belegten Intensivbetten hinsichtlich ihrer inhaltlichen Aussagekraft sicherlich robuster ist als die vorbeschriebene 7-Tage-Meldeinzidenz, besteht hier der Nachteil, dass sie erst sehr verzögert eine Entwicklung abbildet. Dennoch wäre eine Kombination dieser beiden Größen wahrscheinlich aussagekräftiger als eine einzelne Größe. Jetzt kommen wir zum Ausgangsstatement von Helge Braun zurück. Seiner Meinung nach zeigen die aktuell fallenden 7-Tage-Inzidenzen die positive Auswirkung der sogenannten Bundesnotbremse. Wer sich allerdings die Kurvenverläufe auf der RKI-Seite anschaut, stellt fest, dass das Maximum der Inzidenzen kurz vor Ostern lag. Danach gab es eine längere Seitwärtsbewegung, die unter anderem auch mit dem Meldeverzug und dem Umstand verknüpft ist, dass verzögert gemeldete Fälle dann in den ersten 7 bis 8 Tagen nach den Osterfeiertagen neu dazu gerechnet wurden. Dies bedeutet, die 7-Tages-Inzidenzen begannen signifikant schon vor dem 24.04., also dem Tag, an dem die nach Helge Braun erfolgreiche Bundesnotbremse überhaupt in Kraft trat, nach unten sich zu bewegen. Hier wiederholt sich ein Phänomen, das wir bereits bei den ersten Lockdown im letzten Frühjahr beobachten konnten. Auch da gingen die Zahlen bereits vor Inkrafttreten des Lockdowns wieder nach unten. Dieser Umstand wurde von mehreren wissenschaftlichen Analysen inzwischen festgestellt. Die Aussage von Helge Braun, dass die Bundesnotbremse wirksam, notwendig und verhältnismäßig sei, darf daher in ihrer Absolutheit sicher bezweifelt werden. Noch deutlicher in Zweifel ziehen kann man die Aussage von Heiner Lauterbach, der etwa im 5-Minuten-Abstand ein Mikrofon unter die Nase gehalten bekommt und sich zur neuesten Corona-Lage und der aus seiner Sicht notwendigen Verschärfungen äußert. Am 16.04.2021 im Vorfeld der Diskussion um das Notbremsengesetz mit Ausgangssperren äußert er sich dahingehend, dass es, ich zitiere, keinem Land gelungen sei, eine Welle mit der britischen Mutante zu brechen, ohne das Instrument der Ausgangssperre zu nutzen. Zitat Ende. Auch diese forsche Aussage wollen wir uns mal anhand der Zahlen genauer ansehen. Für den Ländervergleich bietet sich die sehr umfangreiche und gut dokumentierten Zahlen der Johns Hopkins Universität in den Vereinigten Staaten an. Da könnt ihr auch gerne selbst euch hinsichtlich verschiedener Parameter unterschiedliche Länder und Regionen zusammenklicken und den epidemiologischen Verlauf über die Zeit vergleichen. Für unsere Fragestellung interessiert, ob Karl Lauterbachs Aussage stimmt. In Europa haben vor allen Dingen Schweden und die Schweiz zu keinem Zeitpunkt Ausgangssperren verhängt. Wenn ihr euch die Zahlen anschaut, dann ist festzustellen, dass die aktuellen Inzidenzen sich zwischen Schweiz und Deutschland überhaupt nicht unterscheiden. In Schweden gibt es eine höhere Inzidenz, allerdings, das könnt ihr dort auch anklicken, auch eine fast doppelt so hohe Testrate. Und mit dem Zusammenhang von Inzidenz und Testrate haben wir uns in diesem Podcast ja ausführlich beschäftigt. Wenn wir als Kriterium die Todesfälle, also die negativste Konsequenz einer Corona-Infektion nehmen, so liegt diese in Schweden übrigens schon lange nicht schlechter wie in Deutschland. Karl Lauterbachs Aussage ist daher falsch. Es ist offensichtlich möglich, zu einer ähnlichen Beherrschung der epidemiologischen Lage zu kommen, wenn keine Ausgangssperren verhängt werden. Im internationalen Vergleich, der eben über die Daten der Johns Hopkins Universität relativ leicht möglich ist, wird auch insgesamt deutlich, dass die beiden liberalen Länder Schweden und Schweiz auch hinsichtlich aller möglichen anderen Parameter besser als der EU-Durchschnitt sind, wobei eben die allermeisten EU-Länder sehr weitreichende Eingriffe in die individuelle und kollektive Grundrechte ihrer Bevölkerung gemacht haben. Es sei den Herrschenden zugebilligt, dass sie in einer neuen, hochkomplexen Situation auch Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen treffen. Nicht zugestehen würde ich Ihnen, dass Sie weitreichende und in vielen Teilen wirkungslose Eingriffe in die Grundrechte der Menschen als Erfolg verkaufen, obwohl dies durch die Fakten und Zahlen nicht gedeckt ist.